Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Henning Hubert. Willkommen. Gestern wurde der Filmemacher Roman Polanski auch aus der französischen Filmakademie César ausgeschlossen. Heute begann der Prozess gegen einen ehemaligen Kompositionslehre-Professor der Münchner Hochschule für Musik und Theater. Beide Male geht es um Vergewaltigungsvorwürfe, die länger zurückliegen, mindestens 13 Jahre bzw. bei Polanski 43 Jahre. Und jetzt gibt es parallel Zahlen aus einer ganz aktuellen Erhebung des Schweizerischen Bühnenkünstlerverbands, die alarmieren. 4/5 der Mitglieder, die an einer Umfrage teilnahmen, haben in den vergangenen 2 Jahren sexuelle Belästigung und/oder Machtmissbrauch erlebt. Dazu gleich mehr. Außerdem, wie sehr sich die Zeiten fürs Theater gerade ändern, das spiegelt eine mehrtägige digitale Konferenz im Berliner Brechthaus. Der Videokünstler und Medien-Allrounder Marcel Odenbach durfte in einer wichtigen Kiste des Krefelder Kaiser-Wilhelm-Museums kramen. Und es geht um eine Neubewertung des Dschihadismus in Frankreich und Europa, 5 Jahre nach Bataclan. Zuerst aber eine neue Meldeplattform in der Schweiz, die Kampagne Hände weg für Betroffene von sexuellen Übergriffen in der darstellenden Kunst, also Bühne, Film, TV. Zu gut 2/3 trifft es Frauen, zu einem knappen Drittel Männer. Es geht darum, beim Casting die Brüste entblößen zu müssen, um 3 gemeldete Vergewaltigungen, sehr viele anzügliche Texte und Bildchen aufs Handy und wie die Schweizer Kunstszene damit umgeht. Bei insgesamt 577 aktuellen Vorfällen musste eine Meldeplattform jetzt her, sagt die Geschäftsleiterin vom Schweizerischen Bühnenkünstlerverband. Kurz vor der Sendung habe ich mit Salva Leutenegger über die erschreckend hohen Zahlen von sexuellen Übergriffen gesprochen, die ihr zurückgemeldet wurden. 1/3 der Mitglieder machte mit bei der Verbandsumfrage. Und nur 1/5 hatte keinen sexuellen Übergriff anzugeben in den letzten 2 Jahren. Die Frage zu den konkreten Vorwürfen: Was dominiert denn bei den Betroffenen?
Bei den Betroffenen dominiert die verbale Belästigung. Also es ist nicht so, wie wir vermutet hätten, die körperliche Belästigung, sondern die verbale Belästigung mit 53%.
Wo fängt das an, wo hört das auf?
Also die verbale Belästigung, das können obszöne Witze sein, abwertende Äußerungen, Geschichten mit sexuellem Hintergrund oder ganz offen solche Geschichten oder sogar Angebote beruflicher Vorteile für sexuelles Entgegenkommen, solche Dinge, die verbal geäußert werden.
Auch das deutsche Pendant, die Themis, Vertrauensstelle gegen sexuelle Belästigung, meldet immer mehr Hilferufe aus der Branche. Jetzt könnte man doch sagen, Richtung Schweiz, mehr als 3 Jahre nach MeToo, kommt Ihre Kampagne nicht reichlich spät?
Ja, nun, wir Schweizer sind ja bekannt, dass wir nicht die Schnellsten sind. Insofern sind wir da gut im Rennen. Nein, ganz im Ernst, wir haben natürlich im Rahmen der MeToo-Debatte, die in den USA losgegangen ist, auch in der Schweiz das angefangen zu thematisieren. Wir haben allerdings, anders als in Deutschland, in der Schweiz vom Sozialpartner, also vom Bühnenverband, keine wirkliche Unterstützung erfahren. Also wir mussten das alles selber erarbeiten und haben da auch einen Kodex als erste Maßnahme entworfen und auch quasi auf den Markt gebracht. Und jetzt haben wir gedacht, jetzt müssen wir wirklich noch die Zahlen ein bisschen kennen, um wirklich aktiver zu werden. Und das haben wir jetzt mit dieser Umfrage gemacht und mit der Absicht, diese Meldeplattform zu implementieren. Also die läuft schon, die ist schon aktiv.
Diese Meldeplattform, die betreut dann bei Ihnen eine Rechercheurin, die Sie bezahlen aus den Mitgliedsbeiträgen. Was wird denn Ihre Aufgabe dann sein? Weil gedacht ist es doch oder angekündigt zumindest anonym, aber doch interessieren Sie irgendwie Namen und Organisationen, Strukturen?
Ja, es ist nicht die Rechercheurin, die das macht. Die Rechercheurin geht Geschichten nach als Journalistin, ganz allgemein. Nein, die Meldeplattform, die ist anonym und wir haben bereits schon, also gestern ist die online gegangen, wir haben schon einige Meldungen. Das ist wirklich anonym, also keiner muss seinen Namen angeben und wir versuchen, diese Fälle zu orten. Wir schließen uns kurz mit Psychologen und Psychologinnen, wenn wir das brauchen, um die Situation richtig einschätzen zu können. Aber es geht nur darum, dass die Leute den Mut finden, darüber zu reden, sich zu melden. Und wenn wir dann was machen können, umso besser. Also wenn wir was unternehmen können. Aber ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, was das für Fälle sind. Da müssen wir ein bisschen Erfahrungen sammeln.
Sie starten ja jetzt auch erst. Sind Sie dabei eigentlich Partei oder neutral?
Wir sind absolut Partei. Also wir sind auf der Seite der Betroffenen natürlich. Wir sind ein Arbeitnehmerverband und unsere Mitglieder, das sind darstellende Künstlerinnen und Künstler.
Wenn Sie jetzt Ihre ganze Szene überblicken, Bühne, Film und TV, was ist eigentlich das Ziel mit Ihrer Kampagne? Was für einen Bewusstseinswechsel möchten Sie da vielleicht herbeiführen? Denn es wird ja längst nicht alles in Strafverfahren münden können.
Nein, natürlich nicht. Aber offensichtlich hat die Kunst, die darstellende Kunst vor allem, ein ernsthaftes Problem, wie die Zahlen zeigen. Und es geht um Respekt und es geht um Sensibilität. Und es geht eigentlich darum, auf der Seite der Täterinnen, Täter eine Sensibilität, wo die Grenzen sind. Und auf der anderen Seite, dass wir die Künstlerinnen und Künstler stärken, sich zu wehren und auch, dass man ihnen die nötigen Instrumente mitgibt.
Sagt Salva Leutenegger, Geschäftsleiterin des Schweizerischen Bühnenkünstlerverbands, über die Maßnahmen gegen sexuelle Übergriffe in der darstellenden Kunst. Wird nach Corona alles anders oder kommen wir schneller zur alten Routine zurück, als uns lieb ist? Manche Lebensbereiche hat Corona schon jetzt so revolutioniert, dass da wenig zurückgedreht werden kann. Die Online-Konferenzen zum Beispiel, sie ersetzen die alten Meetings im Konferenzraum. Wie sehr Corona die darstellende Kunst verändert, darum geht es in einer dreiteiligen digitalen Diskussionsreihe in Berlin. Von der Theaterplattform Nachtkritik.de, der Böll-Stiftung und vom Literaturforum im Brechthaus. Postpandemisches Theater heißt die Reihe. Barbara Behrendt klärt auf.
Was soll das sein, postpandemisches Theater? Haben diskursverliebte Theaterwissenschaftler schlicht einen Begriff für neue Dissertationsprojekte erfunden? Post ist ja heute so ziemlich alles. Postmodern, postheroisch, postdramatisch, postmigrantisch, jetzt also postpandemisch. Der Philosoph Armin Avanessian weist wiederholt darauf hin, dass Post nicht als zeitlich nach der Krise zu verstehen ist, sondern als das, was durch die Erfahrungen der Krise zurückbleibt. Klar, so ist das auch bei allen anderen Posts. Die Assoziationen der israelischen Dramatikerin Sivan Ben-Yishai sind da deutlich aufschlussreicher. Sie erträumt sich das postpandemische Theater als eines, dem die Krise eine Lehre in Solidarität ist, das sich darin übt, nicht über sich selbst zu sprechen, sondern den in den Theaterräumen Abwesenden zuzuhören, der Welt zuzuhören. Und die Kulturwissenschaftlerin Sibylle Peters findet:
Vielleicht wäre es schon mal ein Anfang, wenn das postpandemische Theater eines wäre, das im Lockdown mal seine Klimabilanz aufgeräumt hätte. Nur so eine Idee.
Krise der Versammlung war das erste Panel übertitelt und faserte so aus, wie die unspezifische Überschrift befürchten ließ. Avanessian, der viel über politische Theorie weiß, aber nichts über Theaterpraxis, äußert im elitärsten Insider-Diskurs Deutsch letztlich eine Binse. Das Theater sei nicht nur fürs Ästhetische zuständig, sondern auch ein politischer Raum, der mehr Menschen repräsentieren müsse. Befremdlich dann seine Vision fürs Stadttheater.
Es ist also notwendig, Theater nicht nur als Stadttheater zu verstehen, für ein regionales Publikum, sondern eine Art von wilder institutioneller Ausweitung zu betreiben, auf ein viel weiteres Publikum, das berühmte Global Village unter anderem, mit Blick auf einen vielfach erweiterten Handlungsspielraum.
Reale Präsenz und Nähe treten zurück zugunsten eines digital vermittelten Blicks. Kein Wunder, dass Shermin Langhoff, die Intendantin des postmigrantischen Gorki-Theaters in Berlin, für diese futuristischen Einfälle aus dem Elfenbeinturm wenig Verständnis hat. Pandemien, so sagt sie, haben im Theater eher zu Blütezeiten geführt, denn die Menschen brauchen gerade in der Krise ihre Geschichten, ihre Tempel, ihre Gegenwartsbewältigung. Mit einem Seitenhieb in Richtung Theoretiker fügt sie hinzu:
Gegenwartsbewältigung ist schon immer noch das, wozu ich auch Theoretiker immer gerne aufgerufen habe. Ich hatte in meiner Generation mit vielen Poststrukturalistinnen zu tun, die die postethnische Gesellschaft erklärt haben und lebte aber als Praktikerin immer in den Realitäten einer rassistischen Gesellschaft, in der es nicht mal kommunales Wahlrecht gab.
Deutlich konkreter und produktiver gelingt die Diskussion im zweiten Panel. Über pandemische Räume spricht man hier und wartet mit kreativen Beispielen auf. Der Architekt Benjamin Förster-Baldenius von Raumlabor Berlin stellt seine Umgestaltung des Freien Theaters Mausanturm in Frankfurt vor. Die Zuschauenden sitzen dort um den Bühnenraum in einem Rund aus gemütlichen, separaten Logen, in einem Bau aus raumklimafreundlichem Lehm, aus dem sie herausschauen wie Mäuse aus einem Schweizer Käse. Die Bühnenbildprofessorin Janina Audig hat mit ihren Studentinnen fürs Berliner Hebbel am Ufer einen Raum in Covid-Antikörper-Optik gestaltet. Und Wesko Rode von der Deutschen Theatertechnischen Gesellschaft macht Mut, wenn er erzählt, dass über das Bundesprogramm Neustart seit Juli schon 200 kleine, freie Theater hygienetechnisch neu ausgerüstet werden konnten. Schön ist das Spielen unter den Hygienevorschriften aber nicht, findet die Regisseurin Claudia Bauer.
Zu meiner ersten Inszenierung unter diesen Bedingungen kann ich nur sagen, es war schon qualvoll.
Sie lasse das Ensemble jetzt eben wieder die großen Puppenköpfe aus Pappe tragen, die ihre Inszenierungen früher so geprägt haben.
Ich gehe auch ins Theater, ich setze auch eine Maske auf. Also mir ist das wurscht. Ich will einfach mit anderen Leuten in einem Raum einen Theaterabend genießen. Aber nicht zu spielen ist für mich keine Option.
Ob die Pandemie das Theater so stark verändert, dass dafür tatsächlich der Begriff postpandemisch erfunden werden muss oder ob nicht wieder die lang erprobten Routinen greifen werden, sobald das Theaterkarussell wieder läuft, muss man abwarten. Der wahnsinnige Premierenausstoß hatte sich im Herbst, als die Häuser ein paar Wochen spielen durften, jedenfalls kaum verringert.
Barbara Behrendt hat der digitalen Diskussionsreihe Postpandemisches Theater zugeschaut. Jetzt ist Christiane Vielhaber da und es geht um eine fertige Kunstausstellung. Sie soll in Krefeld bis kommenden Mai zu sehen sein. Hoffentlich bald nicht mehr nur von unserer Kunstkritikerin, sondern auch von Publikum. Der Kölner Medien-Allrounder Marcel Odenbach bespielt zwei Säle des frisch renovierten Kaiser-Wilhelm-Museums, umgeben von Historismus der Jahrhundertwende. Christiane Vielhaber, der Auftrag des Kunstmuseums an den Video- und Medienkünstler war genau welcher?
Silvia Martin, die auf dem Dachboden des Museums während der Renovierungsarbeiten 450 Kartons entdeckt hat, wo lauter Zeichnungen drin waren oder beziehungsweise Reproduktionen von irgendwas. Die hat da rumgewühlt und dann hat sie gedacht, wir haben so eine Serie, die Satelliten, und diese Satelliten, die drehen sich also um den Planeten Museum. Und da gibt es doch einen Künstler, Marcel Odenbach, der eben nicht nur Kunstgeschichte studiert hat und nicht nur Architekturgeschichte studiert hat, sondern in Aachen auch Semiotik studiert hat. Das ist die Lehre von den Zeichen. Und vielleicht kann er mit diesen Zeichen, die da gesammelt wurden, etwas anfangen. Und diese Zeichen wurden um die Jahrhundertwende von dem Gründungsdirektor Friedrich Däniken angekauft. Das war eine Lehr- und Schausammlung. Man weiß das, dass die Akademien sowas hatten, um den Studenten, die nicht reisen konnten, zu sagen, das ist ein Michelangelo, das ist ein Caspar David, das ist das, das ist das. Und guckt euch das mal an, in der Reproduktion oder in Stichen. Dass man das aber auch in einem Museum machte, hat mit dem Bildungsauftrag zu tun. Und speziell in Krefeld macht das Sinn. Krefeld ist nicht nur die Seidenstadt, Krefeld ist auch die Stadt, wo man Kunstgewerbe studieren konnte und wo man auch den Handwerkern sagen konnte, jetzt kommt mal hier ins Haus und guckt euch an, was ist Kitsch und was ist nicht Kitsch oder was haben die vom Altertum bis heute gemacht. Und das zeigen diese Blätter.
Und geht es da jetzt um erzieherische oder auch zugleich so um so eine Art Absicherung, die ja auch so nötig ist, sich also in eine Tradition ja stellen zu müssen. Das ist ja vielleicht das Interessante, diese
Herr
Grüße
Hübert,
aus der Kaiser-Wilhelm-Zeit.
Ich habe gedacht, als ich in dieser Ausstellung war, wir haben heute alle so ein wikipedisches Wissen. Ne? Wir verfügen über Bilder, wir klicken an und dann klicken wir uns durch. Damals war der Anspruch ein enzyklopädisches Wissen. Und dieser Däniken hatte auch den Anspruch, er zeigt eben nicht nur Kunst auf diesen Blättern, sondern er zeigt Architektur, er zeigt Kunstgewerbe, er zeigt alles das, was überhaupt da ist, an Möbeln, an Zeichen und so. Und das holt er rein in das Museum. So, und was macht jetzt Marcel Odenbach damit? Er hat sich erstmal diese 4000 Blätter angeguckt und war fasziniert, er war überwältigt. Dann hat er das alles digitalisiert und hat er gesagt, so, ich nehme jetzt unten den Lesesaal, der früher auch der Lesesaal war im Museum, wo die Leute reinkommen konnten und durch die Schuber sich wälzen oder ne, so durchblättern. Und da mache ich jetzt erstmal 1000 Kopien. Und ich habe ihm gesagt, das hat mir so einen Spaß gemacht, das sind Schwarz-Weiß-Kopien. Und dann gehe ich da durch und dann denke ich, Mensch, ist das die Arena von Verona oder ist das Rom, ist das Delft oder ist das das oder das Kunstgewerbe oder es ist alles so voll mit Kunst, aber nur Schwarz-Weiß. Und dann gibt es daneben einen Raum und dann hat er von diesen 1000 Kopien, die er gemacht hat, hat er dann eine Videoinstallation gemacht und da ist er wieder ganz bei sich und hat jetzt eine Folge von Bildern, die, es sind riesige Bilder, die immer drei aufeinander und dann geht das eine rechts raus und dann kommt das andere von links daneben und dann machen sie sich einen Reim darauf, wie diese Bilder, ach, da war jetzt ein solches Ornament und plötzlich kommen ein alter nackter Mann und ein kleiner Knabe fotografiert mit einer Panflöte. Was hat das damit zu tun? Oder was hat dieser Stuhl, dieser chinesische Stuhl, was hat der mit gotischer Ornamentik zu tun?
Und braucht denn Frau Vielhaber so eine Videokunst das Museum oder geht es auch auf dem Laptop?
Nein, da braucht es das Museum. Also das ist wirklich in dieser Größe und in dieser Überwältigung, was Sie als Kleines auf dem Laptop haben, das überwältigt nicht. Und da ist auch nicht die Vorstellung, dass das ein Gang durch die Kunstgeschichte ist. Aber hier dieses Nacheinander, das können Sie nicht alleine machen. Das kann wirklich jemand nur für das Museum umsetzen. Und da ist er eben ganz Künstler und kein Videotechniker.
Christiane Vielhaber war in Krefeld im Kaiser-Wilhelm-Museum im neuen Werk drin von Marcel Odenbach. Genau 5 Jahre sind die islamistischen Terroranschläge von Paris rund um den Musikclub Bataclan her mit insgesamt 130 Opfern. Jetzt herrscht wieder höchste Terrorgefahr. Frankreichs und Europas Kampf gegen den islamistischen Terror stehe inzwischen vor neuen Herausforderungen. Die alten Maßnahmen von 2015 seien nicht mehr wirksam gegen den aktuellen atmosphärischen Dschihadismus. Vor ihm warnt Gilles Kepel, französischer Sozialwissenschaftler und Islamkenner. Die Warnung: Ein Kalifat ist überflüssig, gekämpft wird überall, gerne an symbolträchtigen Orten. Katrin Hondel hat mit Gilles Kepel gesprochen.
Anders als vor 5 Jahren in Paris brauchte es für die Morde im Herbst 2020 keine steuernde Terrorzentrale des sogenannten Islamischen Staates mehr. Stattdessen sei ein atmosphärischer Dschihadismus der Motor im Hintergrund, sagt der Sozialwissenschaftler und Islamismusforscher Gilles Kepel. Atmosphärischer Dschihadismus meint einen Bruch mit der französischen Gesellschaft. Wenn muslimischen Kindern erklärt wird, dass sie den staatlichen Gesetzen nicht folgen dürfen, dass sie ihre Lehrer im Namen der Religion kritisieren müssen. Lehrer wie der ermordete Samuel Paty werden zum Ziel. Das ist neu. Es entsteht eine Atmosphäre, die nicht von vornherein kriminell ist, die aber kulturelle Brüche erzeugt. Was Kepel kulturelle Brüche nennt, bezeichnet Frankreichs Präsident Macron als Separatismus. Der Begriff stand im Mittelpunkt einer Rede, mit der Macron Anfang Oktober eine neue Strategie vorstellte. Ziel: die Bekämpfung islamistisch geprägter Parallelgesellschaften in Frankreich. Bereits mit dieser Rede zog Macron weltweit den Zorn radikal-islamischer Kreise auf sich. Ein Zorn, der schließlich zu Boykottaufrufen des türkischen Präsidenten Erdogan und antifranzösischen Protesten in muslimisch geprägten Ländern führte. Dass Frankreichs Kampfansage an den islamistischen Terror so heftige Reaktionen auslöste, sei auch ein sprachliches Problem, sagt Gilles Kepel. Im Arabischen gibt es das Wort islamistisch nicht. Und so übersetzten arabische Journalisten es mit islamisch. In der Türkei und bei der Muslimbruderschaft wurde daraus die Behauptung, Macron sei ein Feind des Islam. Dass besonders Frankreich seit Jahren Zielscheibe des islamistischen Terrors ist, habe vor allem damit zu tun, so Kepel, dass die Terrormiliz IS arabisch geprägt war und in Frankreich deutlich mehr arabischstämmige Menschen leben als in anderen europäischen Ländern. Auch der Laizismus, die strikte Trennung von Religion und Staat, schüre den Hass auf Frankreich. Doch der Dschihadismus ziele nicht allein auf Frankreich, warnt Kepel. Das Attentat in Wien hat gezeigt, dass nicht stimmt, was viele englischsprachige Medien behaupten, dass nur Frankreich im Visier sei. Österreich ist kein besonders laizistisches Land. Erdogan hasst den Laizismus, das macht Frankreich zu einer besonderen, aber nicht ausschließlichen Zielscheibe. Wien ist der Ort, an dem der osmanische Dschihad 1683 gestoppt wurde. Dort könnte er wieder beginnen. Und morgen finden sie problemlos einen Vorwand für Deutschland, England oder Italien. Den türkischen Präsidenten sieht Gilles Kepel mitverantwortlich für den atmosphärischen Dschihadismus. Im Umgang mit der Türkei kritisiert der Islamismusforscher eine gewisse europäische Naivität. Jedes Land meint, es könne sich mit Erdogan verständigen und dass sich die Franzosen auch durchwursteln sollten, selber schuld. Aber so funktioniert das nicht. Das hat das Attentat in Wien zur Genüge gezeigt. Was also tun im Kampf gegen den Terror? Anfang Dezember will die französische Regierung ein Gesetz gegen den islamistischen Separatismus auf den Weg bringen. Was es im Einzelnen vorsieht, ist noch nicht bekannt. Die aktuellen Gesetze jedenfalls, so Kepel, seien wirkungslos gegen den atmosphärischen Dschihadismus. Es ist eine echte Herausforderung, sagt er. Aber ich glaube, man muss die Stärke haben, sie anzunehmen. Man kann sich nicht einfach mit einer Art Teufelsbeschwörung begnügen. Niemand möchte Gesetze, die Freiheiten einschränken. Aber niemand hat auch Lust darauf, sich auf der Straße ermorden zu lassen.
Gilles Kepel, der Warner vor neuartigem atmosphärischen Dschihadismus. Katrin Hondel aus Paris. Und jetzt Susanne Lurwig. In ihren Kulturmeldungen geht es zunächst um eine Staffelübergabe beim Goethe-Institut.
Genau, der Wechsel an der Spitze des Goethe-Institutes, der fand wie so vieles in der heutigen Zeit nur digital statt. Nach 12 Jahren im Amt hat Klaus-Dieter Lehmann den Stab an die Ethnologin Carola Lenz weitergereicht. In ihrer Antrittsrede sagte die 66-Jährige, Ambivalenz sei für sie einer der zentralen Begriffe. Außerdem plädiert sie für eine Kultur, die sich auf komplexe Identitäten und Zugehörigkeiten einlässt. Lenz ist ausgewiesene Afrikakennerin, bereiste zahlreiche Länder des Kontinents und ist von einer Familie aus Burkina Faso adoptiert worden, die ihr auch gleich einen neuen Namen gegeben hat.
Mein Name ist Tourny Anour, das heißt Bitterkeit ist Süße.
Am Montag wird Carola Lenz ihren ersten Arbeitstag als Chefin des Goethe-Institutes antreten. Remo Lago ist einer der bekanntesten Kinderärzte weltweit. Mit seinen Büchern Babyjahre und Kinderjahre inspirierte er zahlreiche Eltern zu einem entspannteren Umgang mit ihren Kindern. Er wurde Zeit seines Lebens nicht müde, darauf hinzuweisen, dass Druck bei Kindern zu nichts führt, Freunde treffen besser ist als organisierter Freizeitspaß und jeder Mensch besonders ist.
Wenn man es etwas auf die Spitze treiben will, vor allem auch genetisch, dann ist es so, dass jeder Mensch ein Unikat ist. Und zwar in einem Maße, dass es nie zuvor einen gleichen Menschen gegeben hat und auch in der Zukunft nie einen geben wird.
Remo Lago war selbst ganz sicher einzigartig. Zunächst sollte er die kleine Werkstatt seines Vaters übernehmen und nicht studieren. Doch als sein jüngerer Bruder sich bereit erklärte, in die Fußstapfen des Vaters zu treten, konnte er an die Universität. Ursprünglich wollte er Kinderchirurg werden, aber schon als junger Mensch war er häufig krank, hatte mit 31 einen Hirnschlag und legte die Karriere im Operationssaal genauso zu den Akten wie den Wunsch, nebenher professionell Gitarre zu spielen. Nun ist der große Anwalt der Kinder, der Arzt Remo Lago, im Alter von 76 Jahren in der Schweiz gestorben. Neustart Kultur lautet das Programm der Bundesregierung, das nun auch nochmal die finanzielle Unterstützung für die Buchbranche ausweitet. So wird die Vorjahresumsatzgrenze für die Geschäfte von 2 auf 10 Millionen Euro angehoben. Außerdem werden auch Maßnahmen zur Digitalisierung der Vertriebswege unterstützt und man kann auch Lektoratsleistungen geltend machen. Außerdem darf man die Anträge nicht wie bisher geplant bis Ende Oktober nur schreiben, sondern auch diese Frist wurde verlängert und zwar bis Januar nächsten Jahres. Neben Finanzspritzen helfen der Buchbranche vor allem auch Bestseller. Und das sind sehr häufig jene Bücher, die mit prominenten Preisen ausgezeichnet werden. Einer ist der Prix Goncourt. Der französische Literaturpreis wäre eigentlich vor 3 Tagen verliehen worden, doch die Jury entschied sich, ihn wegen der geschlossenen Buchhandlung nicht bekannt zu geben. Heute dann war es aber soweit. Am 30. Oktober soll der Prix Goncourt nun öffentlich gemacht werden. Und hoffentlich dürfen dann auch die Buchläden in Frankreich wieder die Türen aufschließen.
Das war Kultur heute nach uns. Die Information am Abend mit Sandra Schulz. Unter anderem damit die Corona-Lage in Deutschland. Lockerung erstmal nicht in Sicht. Und Bundesfamilienministerin Franziska Giffey verzichtet in Plagiatsaffäre auf Doktortitel. Danke fürs Zuhören, sagt Henning Hubert.